ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Hier ist das ABS-Magazin. Wir grüßen euch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute mal in ein bisschen anderer Besetzung. Und zwar ist hier der Tim.
Hallo.
Ja, und wir haben auch einen Studiogast.
Genau.
Der wird uns ein bisschen was erzählen. Und zwar über ganz aktuelle Sachen, über die Künstlerszene, in Mexiko. Also, da werden wir auch ein bisschen hören. Außerdem haben wir ein Top-Thema, das angesagt ist. Naja, was heißt ein Top-Thema? Leider ist es ein Thema, das nach wie vor
immer noch wichtig und aktuell ist.
Ja, sich so hinschleppt. Also ganz im Ernst, wir werden über Atomkraft reden. Und zwar nicht so sehr im Allgemeinen. Also wir werden uns jetzt hier nicht über Zerfallsreihen oder so unterhalten, sondern über das ganz Konkrete. Wie funktioniert das? Wie ist das mit den Kernkraftwerken? Wie ist die Lage in Japan? Das sind alles Dinge, die nicht ganz so erquicklich sind. Tja, Japan, Stichwort. Da werden wir erstmal jetzt mal ein kleines Musikstück hören. Und zwar von der japanischen Frauenband. Tricot heißen die,
ja,
oder?
Ja, genau, Tricot.
Tricot. Mein Japanisch ist jetzt eigentlich zu schlecht. Ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht.
So wie es geschrieben wird. Die sind in dem Bemühen unterwegs, auch international ein bisschen Erfolg zu kriegen. Folgedessen haben sie sich einen Namen gegeben, der international verständlich ist. Nicht wie viele andere japanische Bands, die Namen haben, die man überhaupt nicht versteht. Und die dann auch in Schriftzeichen rübergebracht werden, die ich nicht lesen kann. Also. Aber Tricot ist etwas freundlich gegenüber Nicht-Japanern und hat das so gemacht, dass es verständlich ist. Ja, und die machen so ein bisschen Math-Rock-mäßige Musik und ich finde sie sehr, sehr nett. Eine sehr junge Band und dieses Jahr jetzt kommt das neue Album, das erste Album raus. Und
ja, dann haben wir nochmal. Also los geht's. Also, so hört sich Tricot an.
Genau.
Japanische Band. Wir werden uns trotzdem jetzt noch mal ein bisschen auf eine andere Bereich, auf einen anderen Bereich in der Welt konzentrieren, und zwar auf Mexiko. Also Japan kommt auf jeden Fall noch. Trotzdem reden wir jetzt mal kurz über Mexiko. Wir haben einen Gast da, der war in Mexiko jetzt eine Zeit lang und kann ein bisschen berichten, wie es da so war. Erstmal hallo.
Ja, Gude, ich bin der Andi.
Hallo.
Gude. Sehr gut. Gude. Also doch kein Mexikaner, doch eher Frankfurter, hä?
Ah ja, so eine Mischung halt, ne?
Ich verstehe. Cool. Du warst in Mexiko jetzt eine längere Zeit. Erzähl, was hast du da gemacht?
Also ich bin ja dort, habe ja dort Verwandtschaft dort. Und natürlich bin ich auch rumgereist und habe viele schöne, nette Menschen kennengelernt und auch schöne Orte gesehen. Und wir wollen uns ja heute ein bisschen über die Artesanos unterhalten. Also Artesanos, Artesanier, das heißt einfach Kunsthandwerk, ja. Und in Mexiko, also besser gesagt in ganz Lateinamerika, ist es so, dass es ganz viele Kunsthandwerker oder auch Künstler an sich, also von Musik bis halt Maler und auch die auch Schmuck herstellen auf der Straße, die über das ganze Land verteilt sind, also in ganz Lateinamerika halt verteilt sind und auf der Straße halt ihre Handwerk verkaufen.
Ja, also das wäre jetzt die erste Frage gewesen, die Artesanos, also Artesanen, wie Partisanen oder wie, also die sind ja voll in Aktion oder wie. Du sagst, du hast das jetzt schon ein bisschen zusammengefasst, das sind also verschiedene, wie soll man sagen, Bereiche der Kunst, also jetzt verschiedene, ja. Kategorien, Stile, sonst wie. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, es gibt ja auch hier in unseren Gegenden gibt's ja auch jetzt, ich sag mal, Künstler, die ihre Ergebnisse oder das, was sie tun, auf der Straße präsentieren, aus verschiedensten Motivationen heraus. Muss ich mir das also auch so vorstellen, dass das zum Beispiel Straßenmusiker sind oder dass das Leute sind, die vielleicht jetzt, wenn du sagst Kunsthandwerk, da vielleicht irgendwelche ja, Dinge herstellen. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel aus Stoff oder Holz oder sonst wie irgendwas herstellen und das dann auf der Straße anbieten zum Verkauf oder eher, wie muss ich mir das denken? Wie sieht das aus?
Also wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedene Bereiche, die diese Artesanos halt auszeichnen. Die meistens sind dann aber doch einfach auf der Straße, also verkaufen dort ihre Gegenstände. Zum Beispiel halt Musiker, ja. Da gibt es dann natürlich Musiker auf der Straße, wie natürlich hier auch, die man halt so kennt, die ihre Musik quasi auf der Straße verkaufen oder halt natürlich auch in den verschiedenen Lokalen, also Lokalitäten, in den Bars oder sonst was. Es gibt aber auch diese Artesanos, die quasi ihr Schmuck aus Metall herstellen oder natürlich auch aus Tierhäuten, ja, die mit unterschiedlichen Materialien arbeiten, zum Beispiel auch mit Fahrradreifen oder auch mit Metall, mit Steinen. Es wird auch ganz viel mit Steinen gearbeitet, also auch mit Ambat, also das ist Bernstein, ja, oder Quarz, ja, also mit verschiedenen Steinen, die auch, die für die natürlich auch eine gewisse Spiritualität auch haben, die auch quasi an die Menschen eine Energie austragen. Und das wird dann als Ketten, wird das halt hergestellt. Die machen das quasi auch wirklich auf der Straße oder je nachdem, wo sie halt sind. Wenn die jetzt im Hostel sind oder wenn die jetzt bei jemandem zu Besuch sind, dann setzen sie sich quasi dann bei denen zu Hause hin und fertigen das dann an und haben dann quasi wie so einen kleinen Stand, ja, kann man sich das vorstellen, und stellen sich dann quasi an die Straße, wo halt natürlich auch ein bisschen mehr Tourismus ist, und verkaufen das dann dort an die Kundschaft sozusagen.
Das wäre ja jetzt ein bisschen auch eine Frage von mir gewesen oder eine Überlegung. Das kann ja immer so eine touristische Komponente haben und da sind natürlich solche Künstler auch dort niederlassen, wo es jetzt auch Attraktionen im weitesten Sinne gibt, um eben auch die Touristen, die sich das dort vor Ort angucken, dort auch die Dinge, die sie herstellen, auch loszuwerden. Frage, hat das jetzt eher diese touristische Komponente oder ist das eher Teil der Kultur, die sowieso stattfindet? Also dass das zum Beispiel eine Möglichkeit ist, wie man jetzt zum Beispiel auch künstlerische Dinge überhaupt finden kann. Als jemand, der in Mexiko wohnt, vielleicht auch jetzt nicht an einem touristischen Ort, sondern in einem kleinen Ort oder so. Gibt es da dann zum Beispiel einen Markt, wo man hingeht? Oder weiß man, da gibt es bestimmte Straßen, wo man vielleicht mehrere von denen trifft? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt da auch natürlich unterschiedliche Formen. Es gibt natürlich auch ganz viele Geschäfte, wo man auch diese Kunsthandwerke auch natürlich kaufen kann, wo das vielleicht ein bisschen größer auch aufgezogen ist. Es gibt aber auch so die Reisenden, das sind dann im Prinzip diese Artesanos, ja, die auch rumreisen und sich durch dieses Kunsthandwerk quasi ihre Reise auch finanzieren, ja. Also die sind dann zeitweise dann eher in so in diesen touristischen Gebieten, verkaufen dann quasi ihre Kunsthandwerke auf der Straße und gehen dann eventuell dann in andere Gebiete, um quasi um halt quasi auch das Land zu genießen, ja.
Ja, hast du denn da jetzt eine besondere Verbindung oder hast du das selber ausprobiert oder, weil das scheint ja ein Thema zu sein, das dich interessiert, und wie ist da deine Verbindung oder bist du selber so ein Künstler, der solche Dinge herstellt? Also ich weiß es ja nicht.
Also ich bin ja gestern wieder aus Mexiko ja zurückgekommen und habe da auch wieder alte Freunde, gute Freunde wieder getroffen und die machen auch Artesanes, also die stellen das selber auch her. Habe dann auch so ein bisschen angefangen halt so Freundschaftsbänder halt herzustellen. So geht's halt los, ja, dass man so Freundschaftsbänder herstellt, dann später arbeitet man auch mit anderen Materialien und dann stellt man auch vielleicht mal eine Kette her oder sonst was. Und das sind in der Regel sind das immer sehr, sehr kreative Menschen und sehr großartige Menschen, von denen man noch sehr, sehr viel lernen kann auch, ja. Und also für mich ist das eine sehr, sehr starke Bereicherung für mein Leben.
Weil du hast ja auch gesagt, dass da ganz verschiedene Materialien zum Einsatz kommen können. Das heißt, das ist dann oft auch die Herausforderung oder das Besondere, wenn da jemand jetzt so kunsthandwerklich talentiert ist, eben aus auch vielleicht ganz billigen oder Materialien, wo man sagt, damit kann man nichts mehr anfangen oder die sind dafür gar nicht geeignet, doch was zu schaffen, was jetzt auch eine ästhetische Qualität hat. Oder du hattest auch andere Bereiche angesprochen, im weitesten Sinne eine spirituelle Qualität.
Ja, also das ist natürlich bei diesen Kunsthandwerken hat das natürlich immer eine Eigennote und man kann sich quasi seine Kreativität dann austoben, ja. Und dieses mit der Spiritualität hat natürlich immer sehr stark was auch mit der Verbindung der Natur und auch mit der Verbindung der Erde zu tun, ja. Also man sagt auch somos raíces, also das heißt, wir sind die Wurzeln. Und zum Beispiel Mexiko spielt ja auch der Mais eine ganz, ganz wichtige Rolle dort, ja. Und das ist quasi die Wurzel von der indigenen Bevölkerung. Und sowas wird aber auch durch zum Beispiel diese Steine, die dann verkauft werden, der Quarz oder halt Bernstein, gibt noch verschiedene andere Steine, die auch als Ketten oder sonst was verkauft werden, und die dann quasi auch weiter transportiert werden. Also das hat, wie gesagt, diese Spiritualität zu der Natur und zu der Erde. Da wird quasi eine Verbindung aufgebaut.
Mhm. Ich bin ein bisschen, also ich finde, hört sich interessant an, insofern, als das dann ja auch das eine Komponente ist, dass in der Gesellschaft da einfach auch dieser Platz, dass es also Spezialisten gibt, die sich um sowas kümmern, da einfach auch besetzt ist und insofern da auch einen Raum hat. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie das bei uns aussieht. Gibt es bei uns vergleichbare Dinge oder mit was würdest du das am ehesten vergleichen? Vielleicht so mit einer Hausmusik, die zu Hause gemacht wird oder vielleicht kunstvoll gestaltete Holzbauernhäuser, muss ich mir das so vorstellen, dass das so eine ähnliche Qualität hat?
Also so ganz vergleichbar wie die Artisanos, die halt auf der Straße sind jeden Tag, gibt's hier eigentlich nicht so. Also habe ich bisher noch nicht so erlebt. Ja, das sind auch meistens Leute, wo wir sagen würden, das sind Punks. Ja, ja, also dort sind das, aber ist das vielleicht eine andere Form von Punks oder auch Hippies, ja? Das sind verschiedene Gruppen, wo man sagen könnte, okay, die treffen sich auf der Straße und machen das quasi, verkaufen zusammen ihre eigenen Kunsthandwerke. Und aber die haben damit Erfolg auch, ja. Also es ist halt auch, was ich noch dazu sagen möchte, ist halt einfach, dass die teilweise mehr verdienen als Leute, die jeden Tag dort 8 Stunden arbeiten oder 12 Stunden. Ne? Also die haben damit auch wirklich Erfolg.
Das wäre jetzt ein bisschen auch meine Überlegung gewesen, wie ist das denn in Mexiko? Ich meine, Mexiko ist teilweise ein sehr fortschrittliches Land, wo also wirklich jetzt auch das, was wir hier in Europa haben, vergleichbar stattfindet, auch gerade in den Großstädten. Teilweise ist die Situation am Land außerhalb dann doch auch, naja, manchmal nicht so dolle. Insofern, als dass zum Beispiel selbst Wasserversorgung oder Stromversorgung nicht so stabil funktioniert, wie das zum Beispiel wir hier aus Europa kennen. Also es ist sehr durchwachsen, die Situation. Und ist das überhaupt eine Basis für ein Lebenseinkommen? Also kann man sich als Artisano da wirklich auch bewegen? Funktioniert das oder wie muss ich mir das vorstellen?
Natürlich, dass man dadurch sehr stark auch abhängig ist vom Tourismus. Es ist natürlich teilweise für die sehr schwer, ja. Also es kommt auch mal vor, dass sie dann auch kein Einkommen haben und dann quasi sich anderweitig auch helfen müssen. Also müssen dann vielleicht Freunde fragen, um dann vielleicht doch ein bisschen Geld zu bekommen, um sich was zu essen zu holen oder eine Unterkunft zu bekommen. Das ist natürlich, teilweise kann das natürlich schwer sein. Allerdings gibt es auch natürlich dann Tage, wo es dann halt auch besser läuft, ja.
Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass hier zum Beispiel auch bei uns hier in Europa, in Deutschland, hier in Frankfurt, dass es da auch ein Interesse gäbe für diese Dinge aus Mexiko zum Beispiel? Also jetzt mal so ins Blaue hineingedacht, ich habe keine Ahnung.
Das habe ich mich auch schon gefragt und muss sagen, dass wenn ich mir jetzt vorstellen würde, diese Artisanos wären jetzt hier zum Beispiel in Frankfurt auf der Zeil und würden dort ihre Sachen verkaufen, weiß ich nicht so. Also ich sehe das eher so, dass für viele Menschen auch das vielleicht auch eher abschreckend wirken könnte, ja. Natürlich ist es so, wenn jetzt zum Beispiel Musiker auf der Zeil sind und spielen, dann ist es doch für die Menschen doch auch eher ein Magnetpunkt und hören sich das auch gerne auch an, ja. Was dann mit den Artisanos sind, die dann auf der Straße dann ihre Kunsthandwerke verkaufen, sehen ja, würde ich jetzt sagen, die Deutschen vielleicht eher kritischer und sagen dann, ist es wirklich auch echt oder ist es wirklich jetzt Bernstein oder ist es jetzt einfach nur eine Kopie. Mhm. Also die vielleicht sehen die das eher kritischer und hätten vielleicht nicht so viel Erfolg. Ja. Aber das kann man, ist jetzt nur eine Theorie. Ja.
Wie könnte man sich denn, oder andersrum, ich kann mir vorstellen, dass man da sehr interessante Dinge finden kann, weil es vielleicht diesen Bereich, diese Kultur hier in unserer Gegend jetzt nicht so stark gibt. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich da mal ein bisschen für interessiert, dass man da sehr fantastisch neue Dinge kennenlernen kann. Wo würde ich was finden, ohne jetzt gleich nach Mexiko fahren zu müssen? Schwierig, oder?
Schwierig. Müsste ich jetzt auch erstmal überlegen, aber also so an sich, also es gibt natürlich auch hier Schmuckläden, wo man auch so ähnliche Sachen sehen kann und auch kaufen kann.
Aber meistens dann ja doch eher so indischen Kram.
Ja, genau. Zum Beispiel,
das
ja.
Ist halt hier schwer angesagt. Also vielleicht gibt's irgendwo einen mexikanischen Laden, aber ich wüsste jetzt auch keinen, nicht in Frankfurt.
Ja, vielleicht, gut, das ist natürlich auch immer eine Frage, dass das vielleicht, wenn es jetzt um solche exotischen Dinge geht, auch immer so eine Modesache ist, ja. Also, klar, Indien war jetzt auch mal eine Zeit lang super aktuell, Bollywood und Co. Ich sehe es vielleicht nicht mehr ganz so weit vorne, obwohl die Indien...
Es hat vor allen Dingen diesen Hippie-Touch, Indien, das ist es halt. Also, das ist seit Jahrzehnten, ist es klar, wenn du irgendwie so bestimmte kleine Kunstwerke haben willst, dann gehst du halt in den Indien-Shop. Mhm. Halstücher, keine Ahnung, was, so diese ganzen Sachen, mittlerweile wahrscheinlich auch die Lavalampen und Konsorten.
Ja, da müssen wir uns einfach noch mal ein bisschen hier nach mexikanischen Sachen umsehen, genau. Und mal ein bisschen schauen, vielleicht gibt es demnächst die mexikanische Welle, oder?
Also hier in Frankfurt gibt es ja jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, jetzt wirkliche Läden. Es gibt jetzt vielleicht Restaurants, aber die Restaurants verkaufen auch nicht das, was es in Mexiko halt gibt.
Nee, klar nicht, eben. Ja, und gut, vor allen Dingen sind sie auf Essen beschränkt, im Allgemeinen, und nicht auf Kleinigkeiten.
Ja, fand ich jetzt mal ein bisschen spannend zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns auch in der Gelegenheit nochmal unterhalten oder vielleicht auch im Podcast das auch nochmal ein bisschen detaillierter uns angucken, wie das so funktioniert und welche Zusammenhänge das hat. Uns interessiert natürlich auch, wie ist das eingebunden in die Gesellschaft, welche Bedeutung hat das. Es geht ja jetzt nicht um den nur ästhetischen Aspekt, sondern natürlich auch, was machen die Menschen damit? Warum machen die das? Wie machen die das? Und wie funktioniert das? Also insofern, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne doch.
Ich danke auch.
Jo, also jo. Bis demnächst.
Und wir spielen jetzt noch mal ein Stückchen Musik aus Japan, bis dann unser Gesprächspartner von Bye Bye Biblis hoffentlich anruft. Und ja, bis dahin kriegt ihr noch ein bisschen Musik auf die Ohren von einer weiteren Frauenband, Mass of the Fermenting Dregs, mit, jetzt weiß ich gar nicht den Song. Der Song heißt Desillusionalism. Oh Mann, was ein Wort. Na, viel Spaß.
Jo, noch eine japanische Frauenband. Kann es sein, dass ich da eine leichte Vorliebe für japanische Frauenbands durchhöre?
Für generell japanische Musik.
Also, ich habe
da einen starken Hang zu.
Gut, wir haben inzwischen unseren Telefongast haben wir inzwischen am Telefon, richtig?
Ja, genau. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Du bist von Bye Bye Biblis, einer Initiative aus dem Südhessischen, aus Langen.
Aus Dreieich und aus Langen. Mein Name ist Franz. Ich komme aus Langen selbst, bin bei Biblis, aber auch bei Langen gegen Atomkraft. Wir haben uns als Initiative gebildet, auch direkt nach dem Unfall, den es in Fukushima in Japan gegeben hat.
Und genau das ist jetzt ja auch der Anlass für unser Gespräch, denn Fukushima ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Also vor 2 Jahren schon ist das Atomkraftwerk da infolge einer Flutwelle und nach einem Tsunami sozusagen in die Luft geflogen. Anders kann man das ja wirklich nicht nennen.
Ja, man konnte es ja sehen.
Ja, man konnte es wirklich sehen. Und nach 2 Jahren hat sich da letztendlich noch nicht wirklich viel zum Guten gewendet.
Das ist, was uns auch umtreibt und beunruhigt. Ich rede auch immer von der fortdauernden Katastrophe, denn es ist zwar behauptet, die Kühlung ist wieder in Gang gesetzt worden und die Kernschmelze ist aufgehalten worden, aber die tatsächliche Lage rund um das Kernkraftwerk Fukushima ist äußerst, unbekannt.
Also bis jetzt ist ja auch, also was ich zumindest mitgekriegt habe, ist, dass ein Großteil des Gebietes dort abgesperrt ist, dass aber zum Beispiel dieses abgesperrte Gebiet gar nicht unbedingt die Ecken berücksichtigt, die radioaktiv besonders hoch verstrahlt sind. Da gibt es ja wohl auch einige, die außerhalb liegen. Ja, und des Weiteren auch habe ich mitgekriegt, dass wohl dieses Kraftwerk bis heute nicht unter Kontrolle ist. Also es brennt und brodelt da vor sich hin.
Das muss man so sagen. Es gibt Hinweise darauf, dass zum Beispiel der Block 4, das Kraftwerk besteht ja aus insgesamt 6 Blöcken, dass der Block 4 mittlerweile so ins Grund, in die Erde versinkt.
Oha.
Ja, es ist aber alles, wie gesagt, sowohl die Betreiberfirma als auch die japanische Regierung haben von Anfang an darauf gesetzt, nicht alles zu sagen, immer die Wahrheit zu vertuschen. Es ist da viel gelogen worden. Ich will nur ein Beispiel sagen. Ist jetzt bekannt geworden, dass die Atombetreiberfirmen über ihre Arbeiter sozusagen so eine Strahlungskarte zu führen haben und dass TEPCO seit 2 Jahren diese Karte an die Regierung nicht mehr abgeliefert hat. Das heißt, gerade da, wo es wichtig wäre, die Arbeiter, die direkt in den Arbeiten beschäftigt waren, gibt es überhaupt keine Kontrolle, in welchem Maße die verstrahlt sind. Und wir reden da nicht von einer Handvoll, wir reden von 21.000 Arbeitern, deren Daten da unbekannt sind.
Und von denen man ja auch schon vor längerer Zeit mitbekommen hat, dass die unter katastrophalen Bedingungen arbeiten. Also nicht mal Strahlenschutzanzüge haben, beziehungsweise in Gummistiefeln da durchs Wasser tappen müssen.
Und also das war unverantwortlich und sind ja wohl auch nicht alle Hilfskräfte so ganz freiwillig da reinmarschiert. Das hat sehr viel unter Umständen mit der japanischen Mentalität zu tun, die teilweise sehr duldsam ist, aber die teilweise auch sehr auf Befehl und Gehorsam basiert.
Ja, und die halt dann entsprechend aus ihren, sag ich mal, aus ihren Nöten heraus dann solche Jobs annehmen, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie letztendlich dabei draufgehen.
Das ist ein Problem, dass die Atomwirtschaft weltweit hat, dass viele von den gefährlichsten Arbeiten von Leiharbeitnehmern gemacht werden, von Wanderarbeitern, die auch nicht so genau kontrolliert werden und werden können, die Strahlendosen abkriegen, die gar nicht um die Gefahren wissen, in die sie sich da teilweise begeben.
Ja, und das ist mittlerweile immer noch vollkommen sozusagen ungesichert, was da jetzt in Japan gerade in Fukushima abgeht?
Also ich würde es mal so behaupten, es ist eine fortdauernde Katastrophe, über deren tatsächlichen Umfang und deren Schwere man nicht so ganz genau Bescheid weiß. Wir haben insgesamt ja 6 Blöcke, davon sind 4 mehr oder weniger zerstört, wobei der 4. Block gar kein aktives Kraftwerk ist, sondern das war ein Brennelementelager. Das ist aber völlig trocken gefallen. Das wird zwar mittlerweile wieder gekühlt, aber die ganzen Bauten sind marode. Das kann man heute noch besichtigen. Da ist nichts wiederhergestellt worden, sondern da ist eine notdürftige Kühlung eingerichtet worden. Und sagen wir, die Gefahr durch ein weiteres Erdbeben ist alles vorhanden.
Wie sieht es eigentlich aus? Die kühlen da ja mit Wasser. Wo fließt
mit
eigentlich
Meerwasser.
Das? Ah ja, und wo fließt dieses ganze Wasser, was dann quasi durch die Atomanlage fließt, letztendlich, wenn es dann verseucht es hin?
Ins Meer. Also gerade vor einigen Tagen sind Fische aus dem Meer geholt worden. Da hat ein Fisch einen Strahlenwert von 5000 Becquerel pro Kilogramm aufgewiesen. Das ist so viel, das ist nicht nur weit über den Grenzwert, sondern das kann man als Atommüll bezeichnen.
Ich glaube, das ist so ungefähr das Hundertfache vom Grenzwert. Liegt da nicht irgendwie so bei 50 Becquerel pro Kilo? Ich bin mir nicht sicher, aber das ist wirklich immens hoch.
Also es ist auf jeden Fall unvertretbar hoch. Und du hattest es ja vorhin angesprochen, die ganze radioaktive Verseuchung ist natürlich sehr ungleichmäßig verteilt. Man hat sozusagen einen Radius von 20 Kilometer hat man geräumt, wobei man mittlerweile versucht, auch da ein Stück weit wieder rein zu besiedeln. Aber man erwischt einfach gar nicht jeweils die tatsächlich hohen Exponationen an Radioaktivität und das Heimtückische ist, da man es ja weder sehen, noch hören, noch schmecken, noch fühlen, noch riechen kann. Ja, man muss im Prinzip überall in der Umgebung, und zwar weit in der Umgebung, müsste man mit einem Dosimeter rumlaufen und gucken, welche Strahlung man gerade abkriegt.
Was natürlich den Leuten, die dort leben, gar nicht möglich ist, verständlicherweise.
Eine psychische Belastung sondergleichen. Man ist ständig in der Gefahr, dass man sich irgendwo radioaktiv verstrahlt.
Also
und zwar weit über diesen 20-Kilometer-Bereich hinaus.
Man könnte also quasi sagen, im Gegensatz zu dem Unglück damals in Tschernobyl, ist es eigentlich in Japan im Augenblick noch auf eine Art noch viel, viel schlimmer. Denn es gibt keine Ausweichmöglichkeit für die Leute, die da leben. Tschernobyl damals, die Leute sind ja weggesiedelt worden und konnten immerhin auch in andere Gegenden, obwohl es ja auch dort viele Kranke gegeben hat dann letztendlich. Aber das ist ja in Japan auch nicht möglich. Und man muss sagen, in Tschernobyl zumindest gibt es sowas wie ein Sarkophag und einiges ist getan worden. Offensichtlich ist da in Japan aber nicht viel passiert.
Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und natürlich, die ganze Tragik zeigt sich daran, Japan ist ja wesentlich dichter besiedelt, ja. Und die Gefahr, dass Tokio ganz massiv betroffen worden wäre, die stand von Anfang an im Raum, ja. Und wie gesagt, bei dem Vertrauen, das man in die Regierung haben kann, weiß man ja nicht, was auch da niedergegangen ist.
Ja, das.
Das ist auch das, was sich jetzt in Japan entwickelt hat. Ich sag mal, es gibt eine sehr breite und auch sehr entschlossene Anti-AKW-Bewegung in Japan, von der man hier in Europa gar nicht so viel hört. Wir hatten letztes Jahr in Langen einen Anti-AKW-Aktivisten im Rathaus zu Gast. der hat mal ein bisschen berichtet, auch von den ganzen Demonstrationen, die wir von hier aus sowieso noch mal ganz falsch einschätzen, weil das für die japanischen Menschen noch ungleich mehr bedeutet, gegen die Regierung auf die Straße zu gehen, weil sie jahrhundertelang erzogen worden sind so in absolutem Gehorsam und das auch sehr tief verinnerlicht haben. Das wurde uns von ihm auch so bestätigt.
Also nochmal zum Verständnis, hallo, hier ist der Michael, nochmal zum Verständnis, ihr hattet einen japanischen Anti-AKW-Aktivisten hier zu Gast.
Jawohl, genau. Mhm. Der kommt aus Tokio. Der hat eine Tour durch Deutschland gemacht und ist unter anderem auch in Langen gewesen und hat uns da sehr eindrücklich und sehr, sagen wir mal, sehr plastisch auch geschildert, was im Moment in Japan los ist. Hat unter anderem gesammelt für ein Kinderkrankenhaus in Fukushima, was unabhängige Untersuchungen auch durchführt, weil halt das Vertrauen in die Regierung einfach nicht da ist.
Ja, jetzt nochmal nachgefragt, wenn du sagst, die konkrete Situation, das ist natürlich sehr hilfreich, da auch aus erster Hand oder über einen direkten Draht Informationen zu bekommen, weil zum einen gibt es natürlich eine Sprachbarriere. Wir können, wenn wir uns NHK zum Beispiel, das japanische Fernsehen, angucken, dann ist das jetzt für jemanden, der nicht Japanisch kann, sehr mühselig. Dazu kommt, dass das Thema ja ein bisschen aus den Mainstream-Medien dann doch inzwischen völlig verschwunden ist und von anderen Themen verdrängt wurde. Deswegen meine Frage mal ein bisschen, was mich interessieren würde, habt ihr denn ein bisschen einen Überblick, wieso wirklich die Situation vor Ort in Fukushima ist oder beziehungsweise wie sich da auch die Lage an den verschiedenen Orten, es waren ja auch andere Atomkraftwerke, also auch an anderen Orten betroffen, wie sich die Lage da so entwickelt, weil es ist ja dann teilweise gar nicht mehr so einfach, an Infos ranzukommen.
Das ist in der Tat richtig und ich sag mal, Infos gibt es im Zweifelsfall. Wir haben Kontakte auch zum Japan Fukushima Frankfurt Initiative, die im Übrigen auch bei unseren Aktionen am Samstag mitmachen werden. Das ist natürlich klar, die Sprachbarriere, die ist da und das ist auch immer wieder nur ein leichtes Lüpfen des Schleiers. Ja. Also man kann sicher nicht erwarten, dass wir da vollumfängliche Informationen haben, aber wir wissen doch ein bisschen mehr als das, was eben in den Hauptmedien präsentiert wird.
Mhm. Also es gibt sozusagen, das ist jetzt auch mein Eindruck, oder kannst du da was zu sagen, nach wie vor eine zurückhaltende Informationspolitik der Betreiberfirma bzw. der Regierung. Das heißt, die erzählen gerade so viel, wie notwendig ist und trifft das zu oder wie ist denn da die Lage?
Es trifft absolut zu und ich würde es mal so sagen, das kennzeichnet eigentlich diese ganze Industrie. Das ist ganz egal, wo in der Welt das ist, wobei die Regierung in Japan nochmal eine besondere Rolle spielt, weil es da wirklich so ein atomar-bürokratischen Komplex auch gegeben hat und die Atomindustrie im Prinzip alles machen konnte. Das hat sich vielleicht jetzt so ein bisschen geändert. Aber diese Methode, das haben wir in Tschernobyl, das haben wir schon 1957, Majak in der UdSSR war einer der ersten schweren Atomunfälle. Das wurde fast über 2 Jahre geheim gehalten, bis in Schweden Wissenschaftler das sozusagen gemessen haben.
Ja,
Tschernobyl wurde über Tage geheim gehalten, bis es sozusagen gemessen wurde, ja, die radioaktive Wolke. Das kennzeichnet alle Unfälle, die es mit diesen mit atomaren Anlagen gibt, auch hierzulande, wenn irgendwo Störfälle und Zwischenfälle sind, die Betreiber neigen immer dazu, das zum spätestmöglichen Zeitpunkt sozusagen zu veröffentlichen und wenn es irgendwie geht, das auch herunterzuspielen.
Ja, das ist ein prinzipielles Problem. Nochmal vielleicht zurück zu dieser sozialen Komponente. Also es gibt, wenn ich dich richtig verstehe, in Japan schon so eine Anti-Atomkraft Bewegung, die jetzt natürlich sich massiv positionieren kann mit dieser Situation. Frage, wie sieht denn das aus? Du hattest schon angesprochen, Demonstrationen sind anders einzuschätzen. Das heißt, Demonstrationen, die man hier vielleicht als vielleicht überschaubar klein oder mickrig bezeichnen würde, sind, wenn sie in derselben Art in Japan stattfinden, ganz anders einzuordnen.
Auf jeden Fall, es erfordert halt immer wieder einen ganz besonderen Mut, sich da zu outen, aber ich denke, viele Menschen haben das inzwischen begriffen und es geht eben auch nicht nur um Demonstrationen von ein paar hundert Leuten oder sowas, sondern in Tokio haben im letzten Jahr im September 200.000 Menschen demonstriert. Ja. Also
was ja kein, wirklich keine kleine Demo ist.
Keine Kleindemonstration.
Das,
ja.
ist, das wäre selbst hier groß, muss man genau. sagen.
Und also alle Hochachtung, aber ich denke, das ist einfach auch die blanke existenzielle Furcht, die da doch bei vielen mittlerweile da ist. Und ja, ich sag mal, die Unsicherheit und der Druck, der da entsteht, der ist ja eigentlich unvorstellbar.
Und ihr seid also jetzt eine Initiative hier aus dem Hessischen, genau. Die sich dem Thema auch ein bisschen nähert, was heißt ein bisschen nähert, also damit beschäftigt. Wir haben ja hier in Hessen ja jetzt auch sozusagen vor Ort eine Situation. Es gibt Atomkraftwerke hier im Südhessischen. Ist das ein besonderer Punkt oder?
Das ist natürlich ein besonderer Punkt und der Name der Initiative Bye Bye Biblis, die auch schon ein bisschen länger existiert, hat ja natürlich genau mit diesem Atomkraftwerk zu tun. Wir sind ja auch in einem 50-Kilometer-Radius um dieses Atomkraftwerk angesiedelt, was man sich gar nicht so vor Augen führt, weil 50 Kilometer ist einerseits weit weg, ja, aber wenn radioaktive Wolke irgendwo unterwegs ist, ist es auch verdammt nah.
Ja, und je nach Wetterlage, da
kannst du direkt treffen. Mal abgesehen davon, dass ja auch Biblis in einer Zone steht, die, ich sag mal, tektonisch nicht ganz uninteressant ist.
Ja.
Und insofern da also durchaus ein Erdbeben in unserer Gegend hier ja auch nicht ganz selten ist. Was anderes, was mir noch einfällt, wir hatten da vorhin kurz drüber gesprochen, es ist ja nicht nur so, dass in Japan gemauschelt und gelogen wird, wenn es um Atomkraft geht. Du hattest es ja vorhin auch schon schön gesagt mit dem Beispiel aus Russland. Aber es gibt da ja auch ein im Augenblick ziemlich aktuelles Beispiel, nämlich Hanford in den USA, eins der ältesten, ich sag mal, Abstelllager für Atommüll und eine der ältesten Atomanlagen überhaupt auf der Welt.
Ja, das ist interessant. Ich hatte den Namen vorher auch so gar nicht registriert und wahrgenommen. Ist eine von diesen 463 oder wie viel Atomanlagen das weltweit im Moment gibt. Und zwar ist es eine der ältesten. Da sind auch die Atombomben für Hiroshima und Nagasaki zusammengebastelt worden. Es ist, wie gesagt, eine der ältesten Atomanlagen überhaupt und ist heute letztendlich hauptsächlich ein Atommülllager. Und da hat es im Februar einen bekannt gewordenen Unfall gegeben. Da wird also auch Millionen Liter Atommüll in Fässern gelagert. Da sind 6 Fässer leck geworden und Tausende von Litern ins Grundwasser reingelaufen. Allerdings hat man das wirklich an dem einen Tag in den Nachrichten so rundherum gehört und seitdem ist das verschwunden, wobei das Problem ein andauerndes ist. Und ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, was da eigentlich noch so alles ist und in der Tat ist man dabei, das Ganze sozusagen bis zum Jahr 2052 zu beenden. 108 Jahre nach der Inbetriebnahme und schätzt Kosten allein für diese Wegschaffung des Atommülls von 12,3 Milliarden Dollar, die veranschlagt worden sind, die aber im Prinzip jetzt schon erkennbar überschritten werden.
Also über die Hanford-Zeit, also diesen Ort, wo die US-amerikanische Regierung beziehungsweise auch das Militär dort sehr viel geforscht und produziert hat, ich glaube, das ist nochmal ein extra Punkt, da muss man sich wirklich nochmal schlau machen. Also wir können unsere Hörer da auch nur einladen, sich mal ein bisschen zum Beispiel über Internettechnologie mit dem Thema ein bisschen ja, vertrauter zu machen, ist wirklich gruselig, weil das ist jetzt nicht so, wie man sich das bei uns vorstellen würde, dass vielleicht da an einem Fluss gelegen mal so ein Atomkraftwerk steht. Das ist ein riesiges Areal. Also das
ist ein Quadratkilometer.
Ja, 1518 Quadratkilometer.
Genau, wo also ein sehr großes Areal, also da kann man schon in Größenordnung von Rhein-Main-Gebiet sprechen, wo eben auch sehr viele verschiedene Atomreaktoren gestanden haben, teilweise zur Forschung, teilweise zur Produktion. Da wurde auch sehr viel von dem Plutonium hergestellt, das eben für Atomwaffen Verwendung fand. Und eine der Problematiken ist ja, dass es da wohl unterirdische Tanks gibt, die gefüllt sind mit flüssigem Abfall und teilweise so die Zusammensetzung gar nicht klar ist. Manche von denen werden leck und dann läuft das ins Grundwasser und so.
Also was ich jetzt mitgekriegt habe, ist wohl auch der älteste dieser Tanks, ist wohl von 1943.
So ungefähr, ja.
Also aus dem Zeitraum bis heute sind diese Dinger quasi da aktiv und laufen und werden benutzt.
Das ist halt, wobei, das sind ja Zeiträume, ne? Wenn ich sage 60, 70 Jahre, wenn ich die Halbwertszeiten von radioaktiven Isotopen angucke, dann reicht es ja lange nicht aus, irgendwas aufzubewahren, sondern dann müssten wir ja längst schon was Neues gemacht haben. Und mich erinnert das fatal an die Probleme, die wir mit unserem Atommülllager in der Asse haben. Ja, da sind 126.000 Fässer gelagert. Und als ich die Bilder gesehen habe, wo ich gedacht habe, die haben das so ordentlich aufgestapelt, die haben nichts das einfach da abgekippt.
Genau, es wird
die
einfach
kann
nur
er überhaupt gar nicht so ohne weiteres wieder umpacken.
Nee, die sind ja auch dabei zum Teil kaputt gegangen, was ja einer der Gründe dafür ist, dass da eben so schön radioaktives Wasser zurzeit unter anderem ja auch ausläuft. Obwohl jetzt ja die neueste Schreckensmeldung war, dass das Wasser eben nicht verseucht wäre, was aus der Asse läuft. Was aber, ja, da kann man dann natürlich auch streiten, inwieweit da die Information wirklich stimmt. Ja. Ich wollte jetzt aber ganz kurz an der Stelle, bevor wir nochmal weiter über das Thema reden, ganz kurz eine Musik einschieben.
Jo.
Und dann, damit unsere Zuhörer nochmal ein kurzes Aufatmen machen können, bevor es hier mit sozusagen schlechten Nachrichten weitergeht. Wir hören uns sofort wieder. Bleib einfach dran, gell?
Ich bleib dran, okay.
Jo, hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Wir unterhalten uns heute ein bisschen über die Fragestellung, was ist in Fukushima los, was ist mit der Atomkraft los, wie funktioniert das mit den Atomkraftwerken und wohin soll das alles noch führen? Tja, wir haben hier einen Gast am Telefon, und zwar einen Aktivisten von Bye Bye Biblis, so heißt die Bürgerinitiative, stimmt's? Jo, wir hatten ja eben schon ein bisschen über so die Situation gesprochen, wie sich das entwickelt hat. Jetzt wäre ein bisschen auch meine Frage, was ist denn dein Eindruck so ein bisschen, wie entwickelt sich denn da so weltweit die politische Situation? Das heißt, die politischen Entscheidungsträger, die Firmen, die mit Atomkraft nach wie vor Gewinne erzeugen, die Bevölkerung. Wie hat sich da was verändert? Also gibt's da irgendwie eine Bewegung in irgendeine Richtung? Was ist da so euer Eindruck, wenn ihr da so ein bisschen die einzelnen Elemente immer euch anguckt?
Also unser Eindruck ist, dass natürlich die Atomkraft ist auf dem Rückzug. Das ist eine sterbende Technologie. Man kann die nicht wirklich weiter betreiben. Verantwortungsvoll ist es sowieso nicht. Aber klar, die daran verdienen, die wollen das so lange wie möglich weiter betreiben. Wir haben zwar schon zugestanden, es als Brückentechnologie zu sehen, aber weltweit wird sogar teilweise von der Renaissance der Atomkraft gesprochen. Das ist aber, wenn man die realen Zahlen sich anguckt, einfach nicht zu erkennen, weil es bestehen einfach riesige Probleme, insbesondere bei der Finanzierung. Die Sachen sind immer teurer als geplant, und wenn man die Entsorgungsfrage, die man ja ehrlicherweise mit einrechnen muss, mit hinzuzieht, ist sozusagen diese Technik überhaupt auch wirtschaftlich nicht vertretbar.
Das heißt, dass eigentlich die Hauptkosten, die entstehen, nämlich die Endlagerung oder eine Lösung für eine Endlagerung, die es ja auch noch nicht wirklich gibt, dass da das überhaupt nicht im Strompreis drin ist, beziehungsweise die Profite der, ich sag mal, Energieerzeuger, der Unternehmen, die diese AKWs betreiben, dass die eigentlich
darauf fußen, dass letztendlich die Allgemeinheit genau diese Kosten übernehmen wird und nicht die Firma.
Wie man das ja an den Beispielen sieht, da wo Unfälle passiert sind, ja, wie Tschernobyl, wie jetzt Fukushima. Die Firma TEPCO ist insolvent. Ja. Die ist nur von der Regierung noch gestützt. Die können ihr Geschäft eigentlich gar nicht weiter betreiben. Mhm. Weil die Folgekosten dieses Unfalls sozusagen, alles was die an Kapital haben, um ein Vielfaches überschreiten.
Tja, da müssen wir mal gespannt sein, müssen wir nochmal weiterverfolgen, wie sich die Lage da entwickelt. Wir hoffen, dass auch in Japan die Situation doch irgendwie in den Griff zu kriegen ist, schon allein für die Personen, die dort ihre Heimat verloren haben, also die Orte, wo sie gewohnt haben, einfach von heute auf morgen verlassen mussten und jetzt sozusagen da in einer schwierigen Situation leben.
Tja, wobei ich denke, ein ganz wesentlicher Faktor, das ist einfach auch die weltweite Protestbewegung. Und zwar ist sie das von Anfang an, diese Technologie war immer von Protesten begleitet, weil sie auch von Anfang an unverantwortbar war. Aber diese Proteste sind letztendlich auch immer lauter und immer stärker geworden, und sie sind auch weltweit lauter geworden.
Das heißt, euer Eindruck ist schon ein bisschen, dass diese Proteste auch im weitesten Sinne ein bisschen was bewegt haben.
Da sind wir sehr überzeugt davon. Insbesondere natürlich dieser letzte Schlenker, den auch die Bundesregierung gemacht hat, ist nicht zuletzt aufgrund der Proteste hier in Deutschland passiert. Denn es gab immer eine starke Anti-AKW-Bewegung, aber das war natürlich nicht immer und jederzeit so. Und wir merken es natürlich auch, wir organisieren von langen gegen Atomkraft eine vierwöchentliche, also jeden Monat eine Mahnwache zu Fukushima. Das ist ein Ort mit 36.000 Einwohnern, aber es kommen jeden Monat 40 bis 50 Leute zusammen, um das auch ins öffentliche, örtliche Bewusstsein zu rücken, was ich schon sehr phänomenal finde, weil die Leute jetzt mittlerweile einfach auch hartnäckig geworden sind.
Hm. Ihr habt da demnächst auch jetzt noch eine Aktion vor oder was soll da genau passieren? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, die nächste Aktion ist ganz klar, jetzt ist ja wieder auch das mediale Interesse da. Am 11. März ist der zweite Jahrestag dieses andauernden Unfalls. Am 9. März, jetzt am Samstag, gibt es eine Reihe von Aktionen in der Bundesrepublik, aber auch im Ausland. Also zum Beispiel in Paris eine Menschenkette. In London gibt es einen Marsch durch London und in der Bundesrepublik sind an Atomanlagen drei große Aktionen, einmal rund um Kronde. Da wird man mal so das Szenario spielen, da ist im 50 Kilometer Umkreis alles verseucht, da wird mal so eine Großnotfallübung als Demonstration gemacht. In Gundremmingen gibt es eine Demonstration am AKW. In der Atomfabrik in Krona gibt es eine große Demonstration und hier im Hessenland wollen wir am Frankfurter Flughafen am Terminal 1 eine internationale Mahnwache veranstalten.
Mhm. Was wird da passieren oder wie müssen wir das vorstellen am Flughafen?
Ja, wir werden am Samstag um 13 Uhr im Terminal 1 in der Abflughalle A werden wir gemeinsam mit eben unseren Freunden von der Initiative Japan Fukushima Frankfurt, dem Bündnis gegen Atommülllager in Hanau, Attac Frankfurt, Greenpeace Frankfurt, Stopp Staudinger und anderen gemeinsam diese Mahnwache durchführen. Wir haben da einen Chor, wir haben die Frau Dr. Dörte Siedentopf als Rednerin gewonnen. Das ist eine Ärztin aus Dietzenbach, die sich sehr intensiv schon seit über 20 Jahren um Opfer in Tschernobyl kümmert und da auch so eine Städtepartnerschaft ins Leben gerufen hat. Wir haben interessante Redebeiträge von japanischen Kollegen, von Attac Frankfurt. Und wir wollen also ein kleines Programm da machen im Rahmen dieser ganzen Aktion gegen Atomkraft. Unser Ziel ist einfach, an diesem Tag nochmal wirklich viel Öffentlichkeit zu machen, damit ja wirklich es weitergeht mit diesem Rückbau. Wir sind nicht zufrieden mit den Beschlüssen, die Bundesregierung gefasst hat, sondern wir wollen erreichen, dass wirklich so schnell wie möglich, am besten sofort, alle Atomanlagen ausgeschaltet werden. Mhm. Weil es ist ja ein Widersinn. Ja, wenn es wirklich so gefährlich ist, wie die Regierung ja offensichtlich inzwischen auch glaubt, Atomkraftwerke zu betreiben, dann ist das Risiko morgen genauso groß wie in 10 Jahren. Und warum muss ich dann 10 Jahre warten? Der Unfall kann auch übermorgen passieren.
Ja, das ist eine knifflige Situation. Letzten Endes sind Personen, unter anderem Politiker, die an der, in Entscheidungspositionen sind, also an der Macht sind, die haben natürlich auch ganz widerstrebende Interessen, die auf sie einströmen, die an ihnen zerren und da versuchen sie immer eine Lösung zu finden. Und naja, da ist halt manchmal dann eine Lösung so, dass man vielleicht dem einen oder dem anderen nachgibt und wenn man da selber keine klare Position vertritt oder selber eine Position vertritt, naja, die vielleicht in die eine Richtung geht, dann ja, kommt sowas raus, was wir sehen.
Und das werden natürlich auch immer Trostszenarien aufgebaut nach dem Motto, die Energieversorgung ist nicht sicher.
Was aber natürlich lächerlich ist, wie man an Japan deutlich sieht.
Ich bin mir sicher, dass es anders machbar ist und dass wir mit regenerativen Energien in Zukunft natürlich auch unseren Bedarf sicherstellen können. Wobei es ja nicht falsch ist, auch das mal zu überdenken und mal zu gucken, so was brauchen wir wirklich alles, was wir haben, ja. Sind wir damit so glücklich, dass wir so eine Warengesellschaft haben, in der alles nur auf das Anhäufen von Sachwerten
so steht? Da machst du natürlich wieder ein neues Fass auf, um das mal so zu sagen. Es ist jetzt zwar kein Atommüllfass, aber das ist natürlich ein ganz weites Feld.
Ganz klar.
Die Frage, wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Ressourcen um? Warum werfen wir so viele Dinge weg? Warum sind Dinge so konstruiert, dass sie weggeworfen werden müssen nach kurzer Zeit? Warum gibt es viele Services, die Energie und Ressourcen verwenden, aber unter Umständen früher einfacher gelöst worden, jetzt vielleicht ein bisschen bequemer sind? Also das sind ganz viele Fragen. Ich glaube, da müssen wir nochmal eine extra Sondersendung zu machen, oder?
Alles klar. Das ist allemal nochmal Thema für eine komplette Sendung, ja, das ja. stimmt.
Also, ihr seid jetzt, wie war das am Samstag, seid ihr dort,
Frau Ort? Am Samstag um 13 Uhr am Terminal 1, ja.
Okay.
Alle herzlich willkommen, die mitmachen wollen.
Genau, kann man sich bestimmt auch noch ein bisschen Infos holen, was so die aktuelle Lage ist. Habt ihr eine Webseite oder so?
Genau.
Es gibt eine Webseite von der Initiative Bye Bye Beeples.
Ja.
www.byebeeples.de.
Okay, also kann man was finden und kann man sich auch noch mal ein bisschen schlau machen, was ihr so jetzt hier sozusagen auch hier im Südhessischen da aktuell an Infos zusammentragt. Ja, cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit und Energie, dass du uns ein bisschen was das erzählen können.
Das war echt klasse.
Ich bedanke mich auch, gell? Tschüss.
Tschüss. Jo. Und wie gesagt, vielleicht demnächst nochmal.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war zum Thema Atomkraft, zum leidigen,
ja, das ist
immer wieder aktuellen Thema.
Ich gehe davon aus, das ist ein Thema, das wird uns auch noch länger beschäftigen. Also jetzt nicht nur heute oder in 10 Jahren, sondern es gibt noch eine Menge ungelöste Fragen. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, die Frage der Asse ist jetzt...
Ja, ist ja praktisch so ein Ding, wo auch keiner irgendwas weiß. Alle irgendwie so tun, als wenn nichts wäre. Und in Wirklichkeit es wohl ziemlich deutliche Aussagen darüber gibt, dass da eben verseuchtes Wasser ausläuft.
Ja, verseucht insofern. Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist zurzeit die Situation, dass dort nach wie vor Wasser reinläuft und radioaktiv auch kontaminiert, also in Verbindung gebracht wird, also radioaktive Stoffe aufnimmt. Dass es aber wohl auch so ist, dass bestimmtes Wasser, das im weitesten Sinne an dem Salzstock vorbeifließt, wieder sei es ins Grundwasser oder in den Fluss.
Genau, es läuft ins Grundwasser dann wieder rein.
Ja. Aber da handelt es sich wohl zurzeit noch um Wasser, das nicht radioaktiv
ist. Also das, was jetzt gesagt wird, der Haken ist halt, und das fand ich sehr interessant, ich habe einen der Leute mal kennengelernt, der unter anderem Atomkraftwerke plant und ein Ingenieur, und der hat dann zu mir gesagt, Asse ist total sicher, weil das liegt ja in Ton. Und ich habe damals, als er mir das erzählt hat, saß der 14-jährige Sohn meiner besten Freundin neben mir, und ich habe den so gemeint, ja, und geologisch findet man in einem Salzstock, also in einem Bergwerk, das in 1500 Meter Tiefe liegt, findet man natürlich auch Lehm als Umgrenzung, also einen wasserundurchlässigen Stoff, und habe dann nur gefragt, wie das denn sein könnte. In 1500 Meter Tiefe ist geologisch Lehm nicht mehr möglich, weil der Druck so hoch ist, dass das Zeug letztendlich zu Stein verdichtet würde. Das heißt, spätestens dann hast du Risse drin und dann ist es auch nicht mehr wasserdicht. Das gibt's nicht. Eine wasserdichte Schicht ist immer in einem Geschiebebereich. Die ist nicht im Gesteinsbereich unter mehr als 1000 Meter Tiefe im Erdboden.
Ich sehe schon.
Jetzt, also da gibt's eine ganze Menge, was man noch zu sagen könnte.
Ganz anderen Bereich,
Sind letztendlich am Ende unserer Sendung angekommen. Gleich geht's hier weiter mit Virusmusik. Der Bernd, der auch hier zum ABS-Magazin gehört, macht nämlich jetzt gleich für euch
Virusmusik.
Wir können uns jetzt eigentlich nur noch verabschieden, und ich habe noch ein letztes Stückchen nette Musik mit einem bisschen Sonnenscheinthema für euch mitgebracht als Überleitung zum Virusmusik, ja.
Okay. Ist das jetzt schon wieder was Japanisches?
Das ist wieder was Japanisches. Das ist jetzt die Band Mumun mit dem Song Love is Everywhere. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, aber auf Japanisch. Aber ich mag sie sehr, sehr gerne und sie gefallen mir sehr gut. Okay. Ja, Michael, hat Spaß gemacht, war meine erste Sendung mit dir.
Ja, wir probieren das hier mal aus und dann machen wir ein bisschen Radio und dann erzählen wir was. Ja, schön, dass ihr zugehört habt, liebe Hörer.
Genau.
Das muss man ja auch immer sagen. Klar gibt's nächste Woche 16 Uhr Mittwoch wieder das ABS-Magazin.
Und wir werden wiederholt, ich glaube morgen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das habe ich jetzt gar nicht im Blick. Das müssen wir alles nochmal zusammengraben. Wir können ja schon sagen wir mal so. Wir versuchen die Links, die wir jetzt haben, auch mal ein bisschen zusammenzusammeln und auf der R99P, also Radio 99% Webseite, nochmal zu versammeln. Wir haben ein paar Sachen angesprochen. Könnt ihr nachhören, wird es das Ganze auch als Podcast geben. Ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wir versuchen natürlich, dass wir eine Lösung haben, dass ihr die Sachen auch nochmal nachhören könnt, dass es ein paar Shownotes gibt und so. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Genau. Macht's gut, Leute. Tschüss, sagt der Tim.
Ja, und der Michael. Bis dann.